Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Nach dem großen Preis von Japan hier zu meiner neuen Podcast-Folge, wie gerade schon angekündigt. Hinter uns liegt also der große Preis von Japan dieses Jahr an einer anderen Stelle im Rennkalender, so früh wie noch nie. Und wir haben natürlich einiges zu besprechen. Max Verstappen, der mal wieder überragt und deutlich gewinnen konnte. Aber natürlich war auch einiges dahinter los und über all das wollen wir heute selbstverständlich sprechen. Wir starten allerdings, wie sonst auch immer, mit meinem Driver-Rating. Und da fangen wir dann natürlich von hinten an und zwar mit Alex Albon. Alex Albon, der in Runde 1 aufgeben musste aufgrund des Crash mit Daniel Ricciardo, der nämlich direkt dahinter platziert ist. Also wir haben zwei DNFs, also Did Not Finish, gehabt. Ich habe Alex Albon tatsächlich eine 7 von 10 gegeben und Daniel Ricciardo eine 6 von 10. Das Problem war einfach, dass es schwierig war, beide zu bewerten, weil beide sehr früh ausgeschieden sind, kurz nach dem Start. Aber wenn man so ein bisschen schaut, ich sag mal so, der Start war von beiden nicht unbedingt perfekt. Im Unfall tue ich mich auch schwierig zu sagen, wer jetzt Schuld hatte. Ich glaube, im Allgemeinen kann man da Rennunfall ganz gut gelten lassen. Auch wenn ich es immer noch ein bisschen komisch finde, warum Daniel Ricciardo so ultra nach rechts gezogen hat. Weil er eigentlich zu Anfang an, bevor er, glaube ich, in die Kurve oder als er kurz bevor er in die Kurve einfährt, links eigentlich schon war. Aber dann ist er auf einmal so rechts gezogen. Klar fährt man ein bisschen rechts, um die Kurve besser zu kriegen. Aber es sah ein bisschen komisch aus. Aber am Ende glaube ich schon, dass es wäre für beide wahrscheinlich vermeidbar gewesen. Beide sind sehr optimistisch reingegangen und dementsprechend war es dann am Ende oder hat es dann am Ende den Crash zu folgen. Daniel Ricciardo für mich tatsächlich eine 6 von 10, Alex Albon eine 7 von 10. Warum jetzt Alex Albon ein Punkt oder einmal besser als Daniel Ricciardo? Ich habe das tatsächlich jetzt einfach beim Qualifying noch ein bisschen mit rausgenommen, weil ich finde, beide haben eigentlich ein starkes Qualifying gefahren. Allerdings war, auch wenn Alex Albon hinter Daniel Ricciardo eigentlich war, am Ende hatte Alex Albon die Nase vorne beim Teamkollegen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und Daniel Ricciardo hatte Daniel Ricciardo nicht auch den Dreher am dritten freien Training? Ich kann mich leider nicht mehr so ganz dran erinnern. Ja, auf jeden Fall beide, kein gutes Wochenende. Man hätte durchaus auch darüber nachdenken können, beide eine 6 von 10 zu geben. Wäre bestimmt auch möglich gewesen, aber ich habe es jetzt mich so entschieden. Genau, dann kommen wir zu Guan Yu Zhou. Für mich tatsächlich eine 5 von 10. Also es war einfach zu wenig im Qualifying, deutlich hinter dem Teamkollegen im Rennen. Somit ja auch, jetzt wie man hier sieht, letzter Platz und deswegen einfach zu wenig. Dahinter Logan Sargeant für mich tatsächlich eine 7 von 10, auch wenn das Qualifying nicht so lief, das Wochenende auch gestartet hat mit einem Crash. Am Ende muss man sagen, dass das Rennen eigentlich ganz gut war, aber dann durch einen kleinen Fehler halt einfach wieder vorbei war. Aber ich finde schon, dass es eine Steigerung war, trotzdem ist es immer noch nicht gut. Pierre Gasly und Esteban Ocon, eigentlich so wie die letzten Wochenenden, einfach zu wenig. Das mit dem Alpine klappt einfach überhaupt nicht und für mich tatsächlich bei beiden eine 6 von 10. Es ist einfach, das Auto, es funktioniert einfach nicht. Man kann nicht fahren mit diesem Auto oder mit diesem Auto realistisch um Punkte kämpfen. Es ist einfach zu wenig. Deswegen für mich eine 6 von 10 für beide. Dann haben wir Valtteri Bottas, der eigentlich ein ganz starkes Wochenende hatte, muss man sagen. Mit einem guten Qualifying auf jeden Fall überzeugen konnte. Am Ende hat es dann im Rennen nicht gereicht. Auch die Boxenstops waren nicht optimal bei Sauber, auch wenn es zu den Besseren der Saison gehört. Auch wenn es zu den Besseren oder die Boxenstops, die zu den Besseren der Saison gehört haben. Mit, ich glaube, so 4 Sekunden um den Dreh, 4-5 Sekunden ist das natürlich trotzdem im Vergleich zu den anderen viel zu wenig. für mich deshalb eine 7 von 10. Auch wenn er für die Boxstops natürlich nicht direkt was kann. Aber es gehört ja auch zur Teamleistung. Oder deshalb hat es natürlich im Rennen auch nicht gereicht. So. Kevin Magnussen, für mich ebenfalls eine 7 von 10. Nicht das beste Qualifying, aber ich fand, das Rennen war eigentlich ganz gut. Nochmal mit dem Manöver, auch gegen Logan Sargeant in der ersten Runde. Das war stark, wie er nachgesetzt hat. Und ja, für mich deswegen eine 7 von 10. Lance Stroll, eine 6 von 10. Es war einfach, er war zu weit weg von Fernando Alonso. Also vor allem die Qualifikation, die war sehr enttäuschend. Aber auch im Rennen viel zu weit weg. Wenn man sieht, wo Fernando Alonso ist, in den vorderen Punkterängen oder mittleren Punkterängen. Ja, und Lance Stroll dann nicht mal in den Punkten. Dann Nico Hülkenberg, für den die Top 10 nicht gereicht hat, knapp auf Platz 11. Für mich eine 8 von 10. Gutes Wochenende, gute Qualifikation. Am Ende leider am Start, an dem Restart hat es ein bisschen gehapert, den er nicht gut gemacht hat. Deswegen tatsächlich auch nur eine 8 von 10. Sonst hätte man bestimmt auch über eine 9 von 10 drüber nachdenken können. Deshalb eine 8 von 10, aber trotzdem ein gutes Wochenende für Nico Hülkenberg. Dann kommen wir zu den Punkterängen und da Yuki Tsunoda als Home Hero quasi die Punkte geschafft. Für mich eine 9 von 10, also ein super Wochenende, auch mit dem Boxenstopp, wo alle zum Boxenstopp irgendwie 4 Autos gekommen sind, die Racing Bulls. So, es tut mir echt leid. Sorry, aber mir fällt der Name nicht so schnell ein, weil ich war immer gewöhnt, Alpha Tauri zu sagen. Okay, waren die Racing Bulls sehr gut bei dem Boxenstopp, muss ich sagen. Also als Yuki Tsunoda da als Ersten dann abgefertigt haben und der dann auch damit seinen Platz behaupten konnte gegen die anderen, das war auf jeden Fall stark. Aber ja auch in der Qualifikation schon gut unterwegs mit Platz 10, soweit ich das richtig weiß. Und ja, dementsprechend für mich ein super Rennen. Dann kommen wir zu Lewis Hamilton. Lewis Hamilton für mich eine 7 von 10 tatsächlich. Besser in der Qualifikation als George Russell. Im Rennen dann hing er hinterher, wurde ja von George Russell überholt. Man sieht einfach, dass das mit dem Mercedes aktuell nichts wirklich ist. Oscar Piastri für mich ebenfalls eine 7 von 10. Gehört nicht zu seinen besten Wochenenden, muss man sagen. Auch am Ende musste er sich noch geschlagen geben gegen George Russell. Es hat auch immer was auf Lando Norris gefehlt, vor allem nach dem letzten Jahr, als es in Japan so gut lief, habe ich gedacht, dass es ja ein bisschen besser ist oder wird als dieses Jahr, aber gut. Trotzdem natürlich erst seine zweite Saison. Punkte mitgenommen fürs Team, was natürlich auch wichtig ist. Deswegen für mich eine 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10. George Russell in der Qualifikation noch hinter Lewis Hamilton im Rennen. Dann davor, was natürlich dann auch wichtig ist. Nochmal Punkte eingesammelt, aber halt für Mercedes Ambitionen zu wenig. Dann kommen wir zu Platz Nummer 6. Und zwar zu Fernando Alonso, der selbst gesagt hat, dass es eines seiner besten Wochenendenrennen waren. Ich fand es auf jeden Fall auch stark. Ich habe ihm jetzt eine 8 von 10 gegeben. Keine Fehler gemacht. Klar, besser als der Teamkollege. Also auf jeden Fall ein gutes Wochenende. Vor allem auch, ich glaube nicht unbedingt, dass der Aston Martin so schnell war, wie er da jetzt steht. Also ich glaube schon, also wenn man sieht, dass davor noch der McLaren steht von Lando Norris, dann kann man davon ausgehen, dass Oscar Piastri, hätte er vielleicht einen besseren Rennverlauf gehabt, hätte noch eine bisschen bessere Pace fahren können, dass er auch vor Fernando Alonso gelandet wäre, dass ein Mercedes vor Fernando Alonso gelandet wäre, wäre prinzipiell eigentlich auch realistisch gewesen. Aber am Ende konnte Fernando Alonso sich durchsetzen und deswegen auf jeden Fall ein gutes Rennen von ihm. So, wie gerade schon angesprochen, vor Fernando Alonso, Lando Norris, für mich eine 8 von 10. Mega Qualifying auf jeden Fall. Beide Ferraris geschlagen, womit ich absolut nicht gerechnet habe, um ehrlich zu sein. Also ja, im Qualifying hinter den Red Bulls best of the rest. Im Rennen ging es dann leider ein bisschen nach hinten, muss man sagen. Es war ein bisschen ärgerlich, lag eventuell auch ein bisschen an der Strategie. Also zumindest Platz 4 hätte man sich dann vielleicht noch sichern können. Wollen wir natürlich gleich drüber sprechen. Generell die Strategie war auf jeden Fall sehr spannend in Japan zu sehen, weil viele unterschiedliche Wege gegangen sind. Für mich eine 8 von 10, wie gesagt. Besser als der Teamkollege, deswegen, man kann schon Richtung 9 von 10 gehen, aber im Rennen war es dann halt einfach ein bisschen zu wenig. Genau. Charles Leclerc ebenfalls eine 8 von 10 für mich. Ich fand seinen Stint auf dem Medium echt stark auf jeden Fall. Das hat ihn natürlich auch am Ende so weit nach vorne gebracht. Aber die Qualifikation, das war halt nicht so gut. Platz 8 war wirklich nicht gut für Charles Leclerc-Verhältnis, auch der sonst im Qualifying eigentlich echt stark unterwegs ist. Ja, da muss man auf jeden Fall nochmal schauen, dass das nächste Rennen nicht so wird, weil wäre er weiter vorne gewesen, hätte er vielleicht auch noch ein bisschen mehr ums Podium mitkämpfen können. Carlos Sainz für mich wieder mal ein super Wochenende. Klar, die Red Bulls waren nicht zu schlagen, es war allerdings auch eine Paradestrecke wirklich für die Red Bulls, wenn man mal in die Vergangenheit guckt. Deswegen für mich tatsächlich eine 9 von 10, also fast eigentlich alles sehr gut gemacht, muss man sagen. Gutes Qualifying mit Platz 4, klar, man hätte vielleicht auch nur Platz 3, ne, so. Aber gutes Qualifying, im Rennen auch stark unterwegs auf jeden Fall, sich gegen seinen Teamkollegen behaupten können und auch natürlich dann auch gegen Lando Norris, der noch vor ihm stand und ja, dementsprechend ein super Wochenende. Und mal wieder eine erneute Empfehlung für ein Cockpit im kommenden Jahr bei einem Top-Team. Ja, und dann davor die beiden Red Bull-Piloten. Sergio Perez ist für mich nur 9 von 10, an sich ein super Wochenende, aber es hat halt wieder ein bisschen was gefehlt auf Max Verstappen. Auch im Rennen hat man es gesehen, da hat es zwar ein bisschen viel, was gefehlt hat. Deswegen ja, reicht zwar eine 10 von 10 nicht, weil es einfach was gefehlt hat. Trotzdem aber ein sauberes Wochenende von Sergio Perez, was, glaube ich, auch wichtig war für ihn persönlich, fürs Team. Ja, eine 9 von 10 und Max Verstappen natürlich eine 10 von 10. Pole Position, super Rennen, was will man mehr, ne? Stark gefahren auf jeden Fall und ja, deswegen eine klare 10 von 10. Genau. So, das also zu meinem Driver Rating und jetzt wollen wir ein bisschen über die Strategien sprechen der einzelnen Teams, vor allem der Teams, die vorne unterwegs waren, also ja, hinter Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin in Form von Fernando Alonso und natürlich den beiden Mercedes-Piloten. Und man muss natürlich sagen, dass alle sehr unterschiedliche Strategien gewählt haben. Am Ende, glaube ich, ist es erstmal super schwierig zu sagen, wer die beste hatte. Klar, man kann sagen erstmal Red Bull, weil sie bei beiden Autos, ja, zwar beide Autos haben eine Zwei-Stopp-Strategie gewählt, beziehungsweise an sich haben sie ja dreimal die Reifen gewechselt unter der roten Flagge, allerdings, genau, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt einen frischen Medium aufgezogen haben, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher für den Start, weil eigentlich war da ja eine Runde nur drauf, ne? Aber manche Teams haben ja gewechselt, aber im Rennen geschehen gab es dann einen Zwei-Stopper und ja, genau, den Zwei-Stopper hatten nicht nur die Red Bulls, sondern auch die beiden McLaren-Piloten, die von Anfang an darauf ausgerichtet waren, muss man sagen. Das waren auch so die einzigen Teams, McLaren war das einzige Team, wie es genauso wie die Red Bull-Fahrer gemacht haben, mit beiden Fahrern auf einen Zwei-Stopper direkt zu gehen, weil man mit Medium gestartet ist. Allerdings gab es eine andere Konstellation der Reifen. Also während man bei Red Bull Medium, Medium, Hard gefahren ist, ist man bei McLaren Medium, Hard, Hard gefahren. Das lag darin, dass McLaren tatsächlich noch beide frische, harte Reifen hatten. Und bei Red Bull man natürlich aufgrund des guten Reifenmanagements auch gut mit diesem etwas weicheren, mit dem Medium fahren kann, der ja an sich schon eine bessere Performance hat, auch wenn der schneller eingeht. Aber mit einem Red Bull kannst du das halt machen, ne? Und ja, genau, das also zu denen. Die haben, wie gesagt, eine relativ ähnliche Strategie gewählt, was den Zweistopper angeht. Fernando Alonso, ebenfalls mit einem Zweistopper unterwegs, wenn ich richtig liege. Ich kann mich jetzt gar nicht so daran erinnern, weil gezeigt wurde es, glaube ich, nicht. Aber muss ja eigentlich, ne? Weil er ist auf Soft gestartet. Zweimal, auch beim Restart. Und dann hat er auf jeden Fall nochmal gewechselt. Jetzt frage ich mich aber gerade, ob er nochmal gewechselt hat. Ah, geil. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay. Ja, auf jeden Fall Fernando Alonso, der auf dem soften Reifen gestartet ist. Ja, genau. Also Fernando Alonso, der wie gesagt auf den Softreifen gestartet ist und damit ein ja, gewisses Risiko eingegangen ist oder einfach einen anderen Reifen gewählt hat als die anderen Fahrer. Mercedes wiederum erstmal konservativ oder ähnlich wie die anderen Teams unterwegs auf einem Medium-Reifen. So ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen Standard, so ein Mittelding zwischen hart und weich halt einfach. Beim Restart dann allerdings auf den harten Reifen unterwegs. Was ich persönlich nie so 100% nachvollziehen konnte. Vor allem, warum man beide auf diese harten Reifen gesetzt hat. Ich hätte dann schon gesplittet, glaube ich. Weil tendenziell am Start mit den harten Reifen so der Riesenvorteil ist das jetzt nicht. Ich glaube, ich wäre da eher so ein bisschen auf die Position gegangen. Weil am Ende mussten sie sowieso einen Zwei-Stopper machen, wie wir gesehen haben. Aber klar, das wissen wir jetzt am Ende. Ja, also wie gesagt, super viele unterschiedliche Strategien. Es gab auch unterschiedliche Aufreger zwischen den Strategien oder ja, andere Aufreger zwischen oder Unzufriedenheiten gegenüber den Strategien. Oh, haben wir schon über Ferrari eigentlich gesprochen? Ich glaube nicht, ne? Ferrari war nämlich auf einer etwas anderen Strategie in Form von Charles Leclerc unterwegs, nämlich auf einer Einstopp-Strategie. Das hat man auf jeden Fall sehr gemerkt, weil er ja auf einem Medium gefahren ist und dann nur noch mit diesem harten durchgefahren ist. Das hat man sehr gemerkt, weil man sehr gut vergleichen konnte, Charles Leclerc mit Lando Norris, der nämlich eben auf einer Zwei-Stop-Strategie unterwegs war, am Ende hinter Charles Leclerc war. Und das war nämlich auch so ein bisschen, ja, die Unzufriedenheit bei McLaren in Form von Lando Norris. Denn McLaren hat ihn zu seinem zweiten Stopp auf den harten sehr früh reingeholt. Also er hat das selber gesagt, jetzt schon, also so früh, weil er mit Charles Leclerc reingekommen ist, der ja aber auch nur auf einem Stopper unterwegs war, also der eigentlich einen längeren Stint machen muss, wollte mit diesen harten Reifen. Jetzt hat Lando Norris einen genauso lang gemacht. Bedeutet, er hat tatsächlich diesen harten Stint, hat er nur 13 Runden gefahren, was so sehr wenig ist. Ich glaube, er hat fast mit den Mediums mehr gefahren, mit vollem Auto. Also das war auf jeden Fall ein bisschen was, was ich bei McLaren auch nicht so hundertprozentig verstanden habe, was Thema Strategie angeht. Ja, bei Mercedes war man sich auch sehr unsicher, muss man sagen, ob man jetzt eine Einstopp oder eine Zwei-Stopp. Am Ende, glaube ich, haben sich beide Fahrer, vor allem auch Lewis Hamilton, hat man gemerkt, dass er nicht gerne so weiterfahren möchte. Deswegen haben man gesagt, ja, wir gehen jetzt doch auf eine Zwei-Stopp-Strategie. Und ja, also es waren sehr interessante Punkte dabei. Am Ende muss man halt einfach festhalten, ja, Red Bull war einfach schnell unterwegs, auch wenn sie zwischendurch vielleicht mal ein bisschen unter der Bedrohung standen, als Lando Norris das erste Mal tatsächlich auf die harten Reifen gewechselt hat. Da ist er nämlich Rundenzeiten gefahren, die sehr, sehr schnell waren, die auch die Red Bulls ein bisschen, wie gesagt, in die Bedrohung gebracht haben. Perez, der ja kurzzeitig dann auch hinter Lando Norris fuhr, allerdings hat er sich dabei die Reifen ziemlich ja, kaputt gemacht, sodass er dann am Ende das Tempo nicht mehr halten konnte. Ja, auch von Ferrari muss ich sagen, stark, dass sie diese Einstopp-Strategie mit Charles Leclerc durchgezogen haben. Und am Ende glaube ich schon, dass es ein Erfolg war, weil er ja von Platz 8 kam. Und klar, er wäre noch ein bisschen weiter nach vorne gefahren, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich. Auch so Thema freie Fahrt und so. Deshalb, ja, von Ferrari auf jeden Fall stark. Red Bull auch. Und ja, ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Strategiespiel in Japan. Genau. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich gleich zurück. Wir wollen noch ein bisschen kurz über Nico Hülkenberg sprechen und auch noch kurz über Williams, denn da ist auch einiges los, was beim Auto, ja, so ein bisschen in Schutt und Asche liegt. So, ich wünsche euch vielen Dank, dass. Oh Gott, das war jetzt ein falscher Anfang. Okay, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch am Start seid. So, sorry, es war jetzt irgendwie ein bisschen verwirrend. Egal. Ja, wie gerade schon angesprochen, wollen wir natürlich noch ein bisschen über das reden, was sonst noch los war beim Japan Grand Prix. Und wir wollen oder müssen da auch nochmal über Williams sprechen, die ja schon vorletztes Rennwochenende, keine Ahnung, wie man es jetzt sagen möchte, weil es schon ein paar Wochen her ist. Genau, die in Australien ja schon das Chassis wechseln mussten und das gar nicht mit dabei hatten, deswegen nur mit einem Auto am Grand Prix richtig teilnehmen konnten. Das Auto war eigentlich Logan Sargeants Auto, wurde dann allerdings an Alex Albon gegeben. Ja, nun sind nochmal Teile kaputt gegangen, weil sowohl Logan Sargeant in der Trainingssession gecrashed ist, als auch Alex Albon in einem Unfall mit Daniel Ricciardo verwickelt war. Beim Logan Sargeant war wohl schon auf einem alten Chassis unterwegs, allerdings wird das nächste Chassis für Williams erst in Miami geliefert oder verfügbar sein. Bedeutet, das dauert noch ein Rennen. Also wir haben jetzt den China Grand Prix und dann erst den Miami Grand Prix. Und es soll wohl auch Alex Albons Chassis erneut wieder leicht beschädigt worden sein bei diesem Unfall. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie groß ist der Schaden? Ist der Schaden so klein, dass man ihn reparieren kann? Oder ist der Schaden so groß, dass man wieder ein Chassis braucht? Und das ist natürlich für Williams ein großes Problem, weil Williams nicht das größte Team ist, nicht die größten Gelder zur Verfügung hat. Und dementsprechend müssen die da jetzt wirklich schauen. Und wenn beide Chassis oder noch ein Chassis wirklich so kaputt sein sollte, dass es einfach nicht möglich ist, es zu reparieren, kann es passieren, dass Williams vielleicht wirklich wieder nur mit einem Auto antreten kann. Was natürlich fatal wäre. Allerdings muss man sagen, generell ist es einfach alles bei Williams gerade eine schwierige Situation. Wie gesagt, viel kaputt an den Autos. Das zeigt irgendwie auch, dass es sehr schwierig ist, dieses Auto zu fahren, weil mittlerweile auch Alex Albon echt Probleme hat, finde ich. Also, dass man das merkt mit diesem Auto. Logan Sargeant ebenfalls halt. Und ja, dann kommt natürlich das Budget Cap, was ja, wo die Unfälle und die ja, kaputten Autos nicht unbedingt positiv sind. Und dementsprechend muss Williams da echt schauen, dass die jetzt irgendwie mit Updates ja, hinbekommen. Das Problem ist allerdings, wenn das kaputt geht, hat das natürlich erstmal Priorität und dann ist natürlich das Geld für Updates auch nicht mehr unbedingt klar. Also das ist gerade eine sehr schwierige Situation bei Williams und auch so eine Situation, die so ein bisschen sich beeinflusst so gegenseitig, also dadurch, dass man neue Sachen reparieren muss, hat man keine Zeit für Updates, dadurch wird das Auto nicht besser und es können immer noch weitere Sachen beschädigt werden, weil es schwierig zu fahren ist, also es ist so eine endlose Schleife und da muss Williams dann echt schauen, dass sie vielleicht irgendwie in einer Art, ja, was finden können, womit sie dann was reparieren können. Das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Sache, glaube ich. Genau, so, also das noch ein bisschen zu Williams, da wollte ich nämlich auch noch ganz gerne einmal drüber sprechen, weil ich das eigentlich auch ganz wichtig fand. Und jetzt wollen wir noch über Nico Hülkenberg sprechen, der ja im Haas wirklich gut unterwegs war, muss man sagen, dieses Wochenende. Am Ende leider durch den Start, den er hatte, ein bisschen nach hinten gefallen ist und somit ja nicht wirklich um die Punkte mitkämpfen konnte, auch wenn er zwischenzeitlich mal in den Punkten war. Ups. Aber am Ende muss man sagen, dass es wieder mal ein starkes Wochenende von Nico Hülkenberg war. Und damit empfiehlt er sich natürlich auch für weitere Teams. Und wir wollen mal ein bisschen darauf gucken, was er so für Optionen hat, die natürlich auch ein Upgrade sind zu der Performance, die er vielleicht aktuell im Haas hat, womit einem Auto, womit er zumindest mal, sage ich mal, in die Punkte fahren kann. Denn ich habe wohl gehört oder ich habe gelesen, dass Hülkenberg wohl es nicht eilig hat mit einer Entscheidung, aber schon gerne bis Sommer wissen würde, wo es denn nächstes Jahr hingeht. Vertrag läuft ja, wie gesagt, aus. Allerdings läuft nicht nur sein Vertrag aus, sondern weitaus noch mehr Verträge. Also wir haben schon über Fernando Alonso gesprochen. Wir haben Carlos Sainz, der immer noch keinen Vertrag hat. Wir haben freie Cockpits bei Mercedes beispielsweise. Ich glaube, auch bei beiden Alpine-Fahrern läuft der Vertrag aus, auch wenn das Alpine-Team gerade nicht das attraktivste Team ist. Wir haben ein Alpha Tauri, wo Daniel Ricciardo auch schon ein bisschen wieder auf der Kippe steht. Dahinter steht allerdings schon ein Liam Lawson. Wir haben ja super viele Teams, wo es einfach gerade sehr unsicher ist, wer nächstes Jahr da fahren wird. Wir haben Sauber, was zum Audi-Team wird in den kommenden Jahren. Das einzige Team, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich glaube, ich habe es letzte Folge schon mal angesprochen, oder vorletzte, ist, dass bei McLaren sieht es eigentlich ziemlich sicher aus und bei Ferrari tatsächlich auch. Dementsprechend sind das eher weniger gute Optionen oder eher keine Option für Nico Hülkenberg. Ich habe aber einfach mal vier rausgesucht, wo ich mir vorstellen könnte, dass es eine gute Option wäre für Nico Hülkenberg. Da fangen wir natürlich einmal ganz vorne an mit Audi. Ich finde Audi mit eine der realistischsten Optionen tatsächlich für Nico Hülkenberg, weil es erstens einfach eine deutsche Marke ist, eine gute Beziehung dazu hat. Ich glaube, es schon ein gutes Projekt ist, die auch gerne nach vorne wollen, auch wenn es natürlich auf der anderen Seite erstmal ein Anfang ist. Also die Erfahrung fehlt einfach ein bisschen und es ist einfach auch aktuell, wenn man es schaut, noch kein Top-Team vielleicht, aber es wäre eine gute Option für Nico Hülkenberg, dort auch für die Entwicklung zu sorgen. Und deshalb denke ich, dass Audi auf jeden Fall eine sehr gute Option ist. Dann ein weiteres deutsches Team, natürlich Mercedes. Der Sitz ist frei. Das Problem ist, es gibt sehr viele Mitbewerber bei Mercedes. Und Mercedes hat sich noch nicht so wirklich dazu geäußert, was sie für einen Fahrertypen haben wollen. Möchten sie eher einen etwas erfahreneren Fahrertypen haben, wie ein Sebastian Vettel, der immer mal wieder ins Spiel gebracht wird, oder auch ein Nico Hülkenberg, der ja auch mit viel Erfahrung in der Formel 1 oder der auch schon viel Erfahrung in der Formel 1 gesammelt hat. Oder möchten sie eher junge Fahrer haben? Also sie haben einen Kimi Antonelli, der als Supertalent gilt, in der Hinterhand. Sie haben einen Mick Schumacher, der ebenfalls in als Mercedes Reserve Driver unterwegs ist. Dementsprechend gibt es viele Optionen. Man hat auch immer mal wieder über Alex Albon nachgedacht. Carlos Sainz wird auch immer mal wieder ins Spiel gebracht. Und ja, das wäre dann die andere Option, also Mercedes. Dann hätte ich noch, wo nicht vielleicht mega viel drüber gesprochen wird, aber Aston Martin. Man weiß nicht so ganz genau, wie es bei Lance Stroll weitergeht, weil einfach man das schwierig einschätzen kann, finde ich persönlich einfach. Fernando Alonso hat auch gesagt, ja, er findet es noch gut so, also er kann sich vorstellen zu bleiben, aber natürlich guckt er sich auch ein bisschen um, wenn er auch nochmal weiter vorne mitfahren will, guckt er auch bei Red Bull, wird er immer mal wieder ins Spiel gebracht, dann wäre da auf jeden Fall auch ein Platz frei. Dementsprechend ist Fernando Alonso natürlich auch eine Möglichkeit. Aston Martin. Und als letzten hätte ich dann natürlich noch Red Bull. Er wurde immer mal wieder bei Red Bull ins Spiel gebracht. Man würde dann wahrscheinlich bei Red Bull weiter auf Max Verstappen auf jeden Fall setzen. Oder auch Max Verstappen auf Red Bull. Und dann wäre natürlich Nico Hülkenberg eine gute Ergänzung, muss man sagen. Der auf jeden Fall, glaube ich, gut fahren könnte im Team. Allerdings ist Red Bull aktuell super schwierig einzuschätzen, wie das da alles abläuft. Wir haben immer noch keine Entscheidung, was Punkt Christian Horner angeht. Es ist sehr ruhig geworden rund um diese Situation. Und man weiß nicht so ganz genau, wie es um Helmut Marko steht. Dr. Helmut Marko, man weiß nicht so genau, was Verstappen noch, wie lange Verstappen noch will. Klar, bis 2028 wird es wohl bleiben, aber was passiert danach? Sergio Perez, der Vertrag läuft auch aus. Aktuell liefert er zwar, aber trotzdem weiß ich nicht unbedingt, ob Red Bull mit ihm weitermachen möchte. Dementsprechend, ja, sehr viel los auf jeden Fall. Für Nico Hülkenberg einige Optionen und ich denke, dass er sich da in der nächsten Zeit definitiv mit beschäftigen will, damit er dann, ja, bis Sommer eine Entscheidung hat. Genau, so. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder und da gibt es dann die Vorschau zum großen Preis von China, der das erste Mal seit, ich muss kurz rechnen, 4 Jahren wieder stattfindet. Außerdem haben wir ein Sprintwochenende, das heißt, da müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen und wer natürlich dann die besten Chancen hat, was aktuell ein bisschen schwierig einzuschätzen ist, weil die neuen Autos noch nicht auf der Strecke in China waren. Deswegen müssen wir mal ein bisschen schauen, aber wir werden natürlich trotzdem ein paar Themen haben. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.